Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der bereits 7. Folge. Wir sind sehr stolz von unserem Podcast «Schule im digitalen Wandel». Heute geht es um ein Thema, Reto, wo wir immer wieder mal Diskussionen hatten, weil ich ziemlich begeistert bin davon und du immer noch etwas kritisch. Um das Portfolio. Was macht dich kritisch? Oder was? Das finde ich ganz noch spannend, zu hören, was dämpft deine Begeisterung?
Also für mich ist einfach das Hauptproblem eins, ist so ein bisschen, es gibt so viele verschiedene Sorten von Portfolio. Und ich finde immer, das Einschlägigste war, als man das internationale Sprachenportfolio eingeführt hat. Auch auf dem frühen Französisch, dort mal, wie es da noch geheißen hat.
Ja.
Dann haben alle so einen Ordner bekommen, magst du dich erinnern?
Ja,
und grosse Weiterbildung, also mir im Thurgau war das Thema, da zwei Unterstufen gehabt. Und dann sind die Ordner irgendwo verschwunden und es hat einfach niemand nach dem Portfolio irgendetwas gemacht, was hätte sein sollen und so. Und ich finde, so, heute so, um die Einstufungstests zu machen und wie bist du im internationalen Sprachenportfolio B2, dort geistert es irgendwie rum, aber dann ist es einfach versandet und so erlebe ich es einfach viel mit Portfolios, oder? Dann machst du irgendeine Schatzkiste auf dem Kindergarten, tust dort Sachen rein und die Kinder würden das Zeug eigentlich lieber heimnehmen, weil sie es ja so lesbastelt haben und so und ich einfach, du siehst, überzeug mich, Barbara.
Also, gell, ich habe das ganz gut verstanden, weil das mit dem Sprachenportfolio ist mir auch so gegangen. Ich habe mich dann tatsächlich, das war gerade nach meiner Familienpause, als ich wieder eingestiegen bin, habe ich mich echt wirklich mindestens 3-4 Mal im Jahr Zeit genommen, um das Sprachenportfolio mit den Kindern zu bearbeiten. Und irgendwann hat es es einfach nicht mehr gegeben. Es war einfach nicht mehr auf der Bestellliste vom Lehrmittelverlag. Man konnte es nicht mehr abstellen. Und es hat mich dann sehr irritiert, weil ich gefunden habe, jetzt habe ich mir da reingedacht und reingelesen, was soll das? Und der zweite Berührungspunkt war, dass ich Portfolio vor allem verbunden habe mit einer Geldinstitution, mit der Bank, weil man dort ein Portfolio hatte von seinen Aktien und von seinen Wertanlagen und so, und ich dann null mit der Schule in Verbindung gebracht habe.
Ja, also ich habe noch zwei andere Berührungspunkte. Das eine ist das Präsentationsportfolio, wenn du möchtest an die Kunsthochschule gehen, dann musst du die Mappen einreichen mit deinen besten Werken. Zum Teil nach Vorgaben, zum Teil nicht. Dort kenne ich es nachher. Und wir haben im Semi auch so NMG-Portfolios gemacht. Da darf ich alles dritte, was ich gefunden habe, das überhaupt nicht ausgefiltert und ich habe nicht verstanden, um was es geht.
Genau. Also von dem her kann ich gut verstehen, dass du da kritisch bist. Ich habe es jetzt wirklich in der letzten Zeit, vor allem in der Ausbildung zur Begabungs- und Begabtenförderung, habe ich sehr einen anderen Zugang bekommen zum Portfolio und zu der Arbeit mit meinem Portfolio und merke jetzt je länger ich mehr, dass mich die Arbeit wirklich sehr begeistert und ich da gerne noch ein bisschen weitergehen und mich vertiefen.
Das ist sehr gut. Ich habe nämlich bei meinem Mitarbeitergespräch habe ich das Jahresziel drin, dass ich mich mit dem auseinandersetze.
Gut. Also ein Portfolio ist ja wirklich eine Sammlung von Sachen, wo du oder irgendjemand gemacht hast. Eben sechs da auch. Wenn es Aktien sind, hat man die Aktienpapiere dort drin oder kann sagen, die Aktien habe ich da oder irgendwie so. Im Schulkontext ist es wirklich ein Instrument, um zu zeigen, was habe ich geschafft, wie denke ich, wo ist meine Entwicklung, wie ist die verlaufen und wo stand ich aktuell im Lernen. Es gibt vor allem so zwei Portfolioarten, wie ich Sachen sammeln kann. Entweder mache ich ein Entwicklungsportfolio, wo ich eben zeige, oder sichtbar ist, wie ich vorwärts komme, wie ich mich entwickelt habe. Oder das andere ist nachher ein Präsentationsportfolio, wo ich zeige, so, jetzt bin ich da. Da werden eben so, was du vorher gesagt hast, Bewerbungsunterlagen oder Fotografen, die das machen müssen, wenn sie sich irgendwo anstellen lassen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ganz wichtig, du, bei diesem Zusammenhang Portfolio kann man, du hast vorher von so einer Schatzkiste geredet, man kann die natürlich wirklich analog führen, so haptisch. Man kann es aber auch, und das denke ich, wird in Zukunft immer wichtiger werden, so ein E-Portfolio führen, weil da habe ich irgendwo dabei. Ich habe mein E-Portfolio immer dabei und kann sofort, wenn ich etwas sehe, was mich sehr berührt, in einer Ausstellung oder wenn ich irgendeine Landart gemacht habe, wo es dann nach der nächsten Flut am Strand wieder wegschwemmt, kann ich Fotos machen und da dort rein ablegen und mir so und so zeigen, hey, das sind die Sachen, die mich beschäftigen, da bin ich unterwegs, da möchte ich für mich aufbehalten.
Also so sehe ich es auch, gerade wenn man, wenn jetzt gewisse Schulen in eine 1-zu-1-Ausstattung hineingehen, oder? Kannst du auch den Mathe-Prozess Fotos rein tun, du kannst etwas hinschreiben, die Lehrperson kann etwas drunter schreiben. Mhm. Als Ed-Portfolio kann ich es mir ehrlich gesagt gut vorstellen, für das musst du aber Geräte haben. Gell? Wir mit unseren 4 Laptops, ich warte jetzt einfach noch 1-2 Jahre, bis wir dann mehr haben.
Aber also, das kann ich voll verstehen, ja. Das ist, denke ich, jetzt auch eher so ein bisschen eine Zukunftsvision. Und wir sind jetzt im Moment im Schulhaus aktuell mit einer 3. Klasse dran, aber wirklich so eine Schatzkiste. Und da finde ich für Drittklässler absolut eine angemessene Art, so ein Portfolio zu führen. Aber das sehe ich nicht in der 5. oder 6. Klasse. Dort finde ich, muss dann wirklich in eine digitale Form übergehen, weil das auch ganz lässig ist. Eben, ich kann in Italien am Strand sein und du hier in St. Gallen daheim und kannst mir sofort eine Rückmeldung geben zu dem, was ich gearbeitet habe. Sei jetzt eben ein Foto, das ich gemacht habe, das mir wahnsinnig gut gelungen ist, oder irgendein Gedicht, das ich geschrieben habe, oder ein Gedanke, Fetzen, wo man durch den Kopf ist und du den kommentierst, das geht sehr unmittelbar. Und dann komme ich auf Feedback über, wo wir in den letzten Folgen schon ein paar Mal davon geredet haben.
Also gerade Oberstufe, aus der Kante weiss ich, dass es jemand macht, auch in der Erwachsenenbildung, kann ich mir das sehr gut als E-Portfolio vorstellen.
Mhm. Also da ist, denke ich, für mich auch so, in der oberen Stufe muss auch die Richtung laufen. Ja. Und ich habe mal eine Weile lang während dem CAS habe ich für mich auch so ein Portfolio geführt, wo ich wirklich sehr konsequent war mit den Sachen, Einträgen. Und ich war am Anfang sehr widerständig, habe mich sehr gesträubt gegen das. Ich habe einfach gemerkt, wie spannend das da war, die verschiedenen Prozesse nachher wieder nachzuvollziehen und nochmal drüber zu schauen und zu überlegen, warum war denn da dort so hart gewesen? Oder warum hat mir das so Spass gemacht? Das hat mich nachher dann, Wochen später, ist das für mich extrem bereichernd gewesen. Und im Prozess der Währung hat es mir sehr viel Energie gekostet. Von dem her finde ich wirklich, würde es sich also lohnen, sich da so ein bisschen reinzugeben. Ja. Man kann natürlich einfach sehr gut kann man Lernweg und Fortschritt, Lernergebnisse kann man festhalten und eben dokumentieren.
Man kann sie auch verändern. Ich glaube, gerade in der digitalen Form, du kannst sie verändern, ergänzen und zusammenschnipseln. Das finde ich extrem wertvoll, oder?
Aber da ist sicher ein Weg, den ich gerade auch mit dir zusammen in den nächsten 2-3 Jahren unbedingt möchte gehen. Ja. Was ich noch spannend gefunden habe, je nachdem, nach den Quellen, wo man schaut, ist ein Portfolio nicht nur eine Sammlung, sondern es enthält auch, und das finde ich noch spannend, Interessensprofil von Kind. Also man wirklich auch sich mal Gedanken macht, wo sind denn eigentlich meine Interessen und meine Stärken? Und das dann nachher in einem Dokument, das natürlich schon beim Portfolio ist, aber ganz einen speziellen, einen separaten Teil, also wirklich so ein Interessensprofil, ein Stärkenprofil auch beileitet.
Also das auch, es hat auch ein Stück weit den Lebensweltbezug der Kinder und Jugendlichen im Portfolio drin, wo über die Schule ausgeht.
Ja, richtig, genau. Das Portfolio beschränkt sich nicht auf die Schule. Das soll wirklich ein Abbild sein von der Persönlichkeit des Kindes und da ist auch die Schule nur ein Teil davon. Ein Portfolio kann auch ein Logbuch enthalten, wo ich wirklich meine Lernfortschritte und so plane und auch festhalte drin. Ebenso ein Lernjournal. Das Lernjournal vom Logbuch unterscheidet sich, dass eigentlich das Logbuch ein Planungsinstrument ist und das Lernjournal ist wirklich noch ein Reflexionsinstrument. Dass dort denke ich nach darüber, was ist passiert, was habe ich gemacht, was ist gelungen, was ist nicht gelungen.
Jetzt habe ich dazu noch eine Ergänzung. Andi Brucker, die mit uns die Folge Nummer 2 gemacht hat, Andi, du musst mich korrigieren, wenn ich es jetzt wieder falsch erzähle. Er hat das, glaube ich, mit Schülerinnen und Schülern ausprobiert, so Journal-Portfolio-mässig. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, um etwas nachzutragen. Und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. In dem Moment, wo sie aber selber haben dürfen, Perlen drin tun, sei es ganz anders gelaufen, weil es auch intrinsisch motiviert ist.
Mhm. Genau, ich glaube, man muss schon auch so einen Umgang und auch eine Sprache finden, um es interessant zu machen. In dem Zusammenhang denke ich immer noch mehr, ist auch eine Frage gegangen mit dem um. Also wenn ich natürlich einfach ein Portfolio führe, damit es geführt ist, so quasi zum, ich höckle da jetzt ab, habe ich erledigt, und dann wandert es in den Kasten oder verschwindet irgendwo in der digitalen Weite, dann frage ich mich schon, warum soll ich das machen? Aber wenn ich ein Portfolio habe, wo dann auch regelmäßig zum Beispiel im Unterricht ein Thema wird, dass man die Schatzkiste auftut, also egal, ob es da digital oder analog ist, und hineinschaut und man kann sagen, wow, was hast du da geschafft? Und dann das Kind auch noch erzählen kann, schau mal, das habe ich gemacht wegen dem oder das ist da rein, weil, dann kommt da plötzlich eine Bedeutung über. Also ein Portfolio müsste an einem Elterngespräch ein zentraler Punkt sein. Also jetzt gerade bei den Drittklässlern, die ich vorher angesprochen habe, da schwebt mir vor, habe ich auch mit einer Lehrperson mal angedacht, dass dann das Portfolio am Abschluss von der dritten Klasse, wenn sie nachher in die Mittelstufe wechselt, am Elternanlass ganz einen grossen Anteil wird haben. Dass man wirklich dem spätestens dann Gewicht geben, jetzt als erstes in den Elterngesprächen im Januar und dann im Sommer bei dem Abschlussabend oder Anlass, dass da wirklich, dass da auch wertgeschätzt wird. In diesem Portfolio sind auch Kompetenzraster drin, da haben wir in der letzten Folge ganz fest davon geschwätzt. Lernzielvereinbarungen, die man gemacht hat zwischen Lehrperson und einem Schüler. Und nachher auch, da kann doch jetzt wirklich weiter von der Schule ausgehen, Qualifikationsdokumente. Also, sagen Sie, wenn Sie eine Sprachprüfung gemacht haben oder wenn Sie irgendeinen Skitest gemacht haben oder wenn Sie beim Judo oder Karate den nächsten Level erreicht haben, dass auch so Sachen fotelt oder kopiert und dann mitbringen und man da dort einfügt.
Wäre schön, ja.
Mhm. Dass es wirklich so ein Beispiel gibt. Wie tönt es da für dich, Reto, wenn du es da so hörst?
Ja, also den tönt es super, oder? Den tönt es wirklich super. Für mich die grösste Frage, die sich jetzt bei mir auch aus dem Gespräch, jetzt, wo wir miteinander führen, jetzt wieder rausbringt, ist so, wie schaffen wir es oder wie schaffen sie es selber, dass sie motiviert dranbleiben an dem? Das ist für mich der springende Punkt.
Da frage ich dich zurück, wie entsteht denn Motivation?
Durch Interesse, durch persönliche Teilnahme und durch Vorbilder. Also, wenn du jetzt so spontan fragst.
Das ist eben das, was ich genau da aufgeschrieben habe. Oder? Das, also, Sie dürfen Vorbilder sehen, die auch auf dem Weg sind miteinander. Man interessiert sich gegenseitig für das Leben des anderen. Das macht Interesse. Und ich merke, ich wachse auch an mir selber. Ich merke, aha, ich habe jemanden, ich bin jemand, ich kann etwas bewirken. Gell, dort frage ich dich zurück, wenn du irgendetwas machst im NMG, sind denn dort auch immer alle top motiviert und voll dabei?
Natürlich nicht.
Also darum denke ich, eben, gell, ich glaube, das Portfolio, das hat mir sehr entsprochen. Aber das sind eh schon Sachen, die ich natürlich auch gerne mache und die ich auch viel schon gemacht habe. Darum entspricht mir das vermutlich auch. Und es kann sein, dass dir das Leben lang nie so wird entsprechen, wie mir das entspricht. Aber es kann eine Form sein und ich glaube, auch dich bringt es weiter.
Ist es denn nicht so, dass die leistungsstarken Kinder bzw. die Kinder, die einfach gut können, kognitiv über sich selber nachdenken und ein gutes Selbstwertgefühl haben und eine gute Selbstschätzung, dass die das dann machen und die anderen muss man immer wieder pushen? Also das kann ich wie noch nicht sagen.
Also es ist sicher so, dass dort die umfangreichere und auch die mehr und besser mit Perlen bestückten Portfolios hast als bei einem Kind, das schulleistig schwach ist. Dort ging es nach für mich auch darum, um genau das zu stärken, was bei ihm stark ist, nämlich zum Beispiel Sozialkompetenzen oder sportliche Kompetenzen, musische Kompetenzen. Das ist so etwas, man wirklich dort noch gut darauf Wert legt und sagt, hey, das ist ja genau gleich viel wert.
Wenn du jetzt aber den Fuss gehst, es hat auch eine Tendenz von der vermessene Mensch, also im Sinne von, dass alles vermessen ist und alles dort drin ist, was sagst du denn da dazu?
Schlussendlich, glaube ich, ist es dann gleich individuell, was du in dein Portfolio rein tust. Und die Sachen, die ich dann nicht will, dass ich gemessen wird daran, da muss ich ja auch nicht rein tun. Oder du es nehmen her, wo es dann wirklich nur für mich ist. Also ein Portfolio wird präsentiert, aber nicht alles. Also ich muss nicht einen Seelenstriptease machen, sondern ich zeige dann das, was ich gerne will. Und dann fühle ich mich ja auch nicht so vermessen, weil ich schlussendlich gleich noch so in der Hand habe, um selber zu bestimmen, was ich zeigen will. Ich gehe auch nie her, auch in der Begabungsförderung, wenn wir so etwas machen, gehe ich nie her und schaue ein Portfolio oder ein Lernjournal an, ohne dass das Kind A mir die Einwilligung gegeben hat und B, dass das Kind dabei ist. Dass ich wirklich mit dem Kind zusammen dann anschaue und wenn es Sachen gibt, die sie mir nicht zeigen wollen, dann ist das voll okay. Dann frage ich im besten Fall noch, warum nicht? Also was hast du? Ist es einfach zu persönlich oder ist es etwas, wo du wirklich einfach sagst, das würde ich für mich behalten, würde ich nicht, dass das erteilt wird und dann ist das so in der Ordnung. Und dann fühle ich mich jetzt in dem Sinn, ich mich jetzt nicht vermessen, weil vermessen hat für mich etwas mit mehr vergleicht wieder zu tun. Und das werde ich in dem Fall nicht.
Da können wir dann so gut wieder Noten machen, oder? Wenn wir untereinander alle vergleichen
müssen. Ja, genau. Also, ja, dann, ja, nein, genau, es soll wirklich etwas Individuelles sein.
Kann ich denn aus dem, also im Hinblick auf Folge 6, so, kann ich denn jetzt aus dem auch eine Note machen?
Ja, das kann man. Man muss sicher ganz klar Kriterien festlegen. Also du musst dann durch dem Kind oder dem sagen, dem, wo beurteilt werden, musst du ihm sagen, nach welchen Kriterien wirst du beurteilt. Und dann kann man sich durchwegs kann man einen Lernzuwachs beurteilen.
Ich hatte die Frage jetzt extra ein bisschen, ist jetzt ein bisschen gemein gewesen, gell? Aber ich würde jetzt eben genau keine Noten daraus machen, weil da geht es eben um den Prozess, um das Präsentieren, um die Interessen, um die Stärken, und da würde ich nicht benoten.
Also, ich finde aber, wenn man ja eine Beurteilung möchte, die ja ein bisschen ganzheitlich ist, dann gehört natürlich für mich ein Entwicklungsprozess, ein Lernweg gehört für mich aber auch in eine Beurteilung.
Natürlich, ja.
Weil wenn du das Resultat bewertest, oder? Also, wenn ich eine Zeichnung machen müsste, dann würde meine Beurteilung, behaupte ich, von mir nicht so gut rauskommen. Aber wenn nachher würdest du meinen Weg mit einbeziehen, dann könnte ich auch zu einer guten Beurteilung kommen, weil eingesetzt habe ich mich auf jeden Fall. Ich habe mich engagiert, aber ich behaupte, ich kann noch so lange üben, wie ich will. Ich werde nie können zeichnen können, ja, wie der Van Gogh da können. Würde ich nie herbringen. Aber ich würde es unfair finden, wenn ich ständig mit ihm vergleichen würde. Dann müsste ich ja gar nicht mehr anfangen, weil ich würde es nie so weit bringen. Also von dem her finde ich, kann man schon. Man muss nicht. Es ist nicht, dass man da muss beurteilen. Aber warum nicht? Warum soll man nicht auch einen Einsatz beurteilen?
Also mein Bedürfnis, gell, ich habe jetzt einfach noch keine Erfahrung, aber mein Bedürfnis wäre, zum auch mal etwas bei den Kindern dürfen hineinschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich, das ist auch, was mich sehr besticht an einer digitalen Form. Dass man wirklich auch ganz einfach Rückmeldungen geben kann. Jetzt bei dieser dritten Klasse, die ich vorher erzählt habe, sind das einfach die Kisten. Die stehen jetzt dort oben, muss ich mich wirklich bemühen, jetzt, um dort raufzugehen und die Kisten aufzutun und reinschauen. Wenn ich natürlich ein E-Portfolio habe, wo ich weiss, dort darf ich reinschauen, dann habe ich, also da haben wir Kindern die Einwilligung gegeben, dass ich es anschauen. Kann ich jederzeit kann ich mal reinschauen und ich sehe, oh, da hat jemand noch etwas gepostet oder kann mich darauf hinweisen, hier hat etwas gemacht, schau bitte rein. Und dann kann ich dir sofort eine Rückmeldung geben, kann etwas schreiben. Und das muss dann nicht eine Beurteilung sein, sondern einfach auch mir einen Freudeausdruck geben. Zum Beispiel, wenn sie sagen, wow, so lässt. Oder du warst fleissig dran gewesen, das freut mich.
Also, so wie ich da sehe, Barbara, ein Portfolio kann extrem 4K sein, ist extrem im Sinn von der Kultur, von der Digitalität und doch bricht die Grammatik von der Schule so ziemlich.
Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn man da, so wie es jetzt ein bisschen angedenkt ist, wie es auch der Andi Brugger gesagt hat, dann nachher liegt da wirklich sehr viel drin, wo neues Denken ist, wo innovativ ist. Da bin ich wirklich überzeugt, aber dass es noch ein weiter Weg ist bis dorthin, da ist für mich klar.
Also, was mir jetzt wirklich gefällt nach dem Gespräch ist so, weißt, ein Portfolio ist nie fertig und es ist alles individuell. Das macht es doch auch spannend.
Ich finde auch, das ist das, was ich unter anderem bei dieser Hobbys- und Begabtenförderung so wahnsinnig spannend finde, weil ich so echt andere Wege gehen kann. Ich muss keine Beurteilung abgeben nach einem halben Jahr Pullout. Aber ich würde gerne den Kindern Feedback geben und da habe ich eine Grundlage, wo ich ihnen so ein Feedback geben kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend und es umfasst einfach so das ganze Kind. Und es zeigt Entwicklungspotenzial auf, es macht aber auch stolz, es zeigt den Kindern auch, was haben sie alles schon geschafft in dem letzten, überhaupt in der letzten Zeit. Also da finde ich finde das wirklich. Und ja schon, gerade jetzt mit diesen Kindern im Pullau, klar kann man jetzt sagen, sind wir da die Begabten, aber ja schon auch im Gespräch mit Kindern, die eher kognitiv schwach sind, habe ich auch gute Gespräche gehabt über solche Sachen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich sei ihnen auch schnell unnöch gewesen. Also sehr eine persönliche Beziehung. Und das finde ich sehr bereichernd und dann auch stärkend für die Lernbeziehung wieder.
Sind wir auch wieder eben beim Thema John Hattie, der sagt, Beziehung über den Gegenstand vom Lernen ist extrem wichtig. Und das heisst immer so ein bisschen, was heisst das? Also bei dir habe ich jetzt gerade rausgesehen, doch, das könnte noch gut sein.
Also ich würde wirklich dich jetzt ermuntern, um dich da, sobald man auch die technischen Möglichkeiten, die wirklich auf den Weg zu machen. Ja. Und so Selbsterfahrungen von einer Lehrperson sind schon sehr hilfreich. Also ich weiss ein bisschen, von wann ich spreche, weil dann merke ich nämlich auch, die Widerstände die habe ich wirklich genau auch gehabt. Und die sind also nicht so cool. Weißt du,
jetzt kommt mir im Fall, jetzt wo wir darüber schwätzen, ich habe Ich führe ja über das Fallschirmspringen schon ein Portfolio.
Also, und du sträubst dich noch. Also gut, jetzt warten wir auf die Geräte. Ja. Und dann nachher starten wir dann miteinander.
Tönt gut. Reden wir wieder darüber, wenn wir es gemacht haben.
Ja, da, sehr gern, sehr gern. Hast du noch etwas, du gerne würdest sagen?
Nein, Barbara, hast mich motiviert. Jetzt hoffe ich, die Motivation habe ich dann.
Und sonst schwätzen wir nachher wieder mal drüber und dann kommt die Motivation wieder.
Gut.
Danke für das Gespräch und danke für deine kritischen Anmerkungen. Das Hinterfragen bringt auch mich weiter. Bis bald. Gute Zeit. Ciao miteinander.
Bis bald.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.